Gnade sei mit uns und Friede von dem, der ist, der war und der kommt. Als Predigtext legen wir zugrunde Verse aus dem 9. Kapitel des Matthäus-Evangeliums, und zwar ab Vers 9 bis Vers 13. Wir stehen dazu auf. Überschrift: Die Berufung des Matthäus. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm: Folge mir. Und er stand auf und folgte Jesus. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er: Die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Gott spricht: Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. So bin ich gekommen, die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. Jesus, zeige uns, dass es um uns heute geht, nicht um eine alte Geschichte, sondern dass wir hier persönlich vorkommen. Amen. Liebe Gemeinde, einer wie er muss es ja nun schließlich wissen. Denn er hat so manche Schlacht geschlagen. Wen meine ich? Napoleon den Ersten, Napoleon Bonaparte, Kaiser von Frankreich. Und dieser Mann hat einmal Folgendes gesagt: Die meisten Schlachten entscheiden sich in 5 Minuten. Wenn man im richtigen Augenblick die richtigen Truppen am richtigen Ort einsetzt, dann ist alles gewonnen. Versäumt man diesen einen Augenblick, dann ist alles verloren. Soweit Napoleon. So gibt es in jedem Menschenleben, je und dann, nicht häufig, aber ab und zu, im Lauf der Jahrzehnte, sehr wichtige Augenblicke, besondere Wendepunkte, von denen an es entweder hierhin oder dorthin geht. Aufwärts oder abwärts. Wie leichtfertig gehen wir beispielsweise vielleicht mit einmaligen Gelegenheiten um, um einem bestimmten Menschen Gutes zu tun? Oder einen wichtigen Entschluss in die Tat umzusetzen. Wir schieben das auf, was jetzt fällig wäre, und denken: Naja, nächstes Mal, die Gelegenheit kommt ja noch mal wieder. Nein, sie kommt jedenfalls so nicht wieder, eben nicht, wie wir meinen. Es kommen natürlich viele andere Gelegenheiten, natürlich. Aber die eine Gelegenheit, die ich vielleicht heute habe, kommt so eben nicht wieder. Was vorüber ist, ist vorüber, ist für immer vorüber. So wie die Welle des Flusses, an dem ich stehe, wenn sie an mir vorbeifließt, vorübergeht und so nie wieder zurückkommt. Ein kleines Beispiel, eigentlich aus dem Alltag. Vielleicht hat es einer mal ähnlich erlebt. Ach, ihm müsstest du mal wieder schreiben. Ich habe mich so lange bei ihm nicht gemeldet. Ach nein, es soll ihm ja auch nicht gut gehen. Fahr doch mal vorbei. Ja, wenn es nächstes Mal passt, ich will ihn mal wieder besuchen, er wird sich bestimmt freuen. Ja, das mache ich. Aber jetzt passt gerade nicht, ich muss dahin und muss jenes. Nächsten Monat habe ich mehr Zeit. Und wenige Tage trifft die Todesanzeige ein. Ich wollte ihn doch noch besuchen. Vielleicht ist es jemand von uns so gegangen. Es war eine Gelegenheit, ich habe den Impuls gehabt. Es ist keine weltbewegende Geschichte, aber mir geht sie dann doch nahe. Hätte ich's Mann gemacht. Jetzt ist zu spät. Liebe Gemeinde, was sonst auf unserem Lebenslauf so gemächlich nacheinander und auch nebeneinander abläuft, kann sich je und dann in einem einzigen Augenblick komprimieren, verdichten. Ein Moment auf dem Lebensweg, der vieles bestimmt, vielleicht sogar alles entscheidet. Sternstunden im Leben. Und man kann es ohne Übertreibung sogar weiter ausdehnen. Es kann Minuten geben, an denen sogar die Ewigkeit hängt. Die Ewigkeit. Entscheidungssituation. Ach ja, hätte ich damals, als mir diese Stelle in der Firma angeboten wurde, zugegriffen, damals ja gesagt habe, als der Chef mich gefragt hat, in dieser Minute, ich habe es mich nicht getraut, ach, ist mir zu schwer, mein Leben wäre ganz anders verlaufen. Das war so ein Augenblick. Es ging nicht hierhin, sondern es ging dahin. Oder damals, als mir diese Wohnung angeboten wurde, dieses Häuschen, ich habe gedacht, ich kann es finanziell nicht wuppen, aber ich habe es gewagt. Ich habe es gewagt in diesem Moment. Ich habe gesagt, ja, ich kaufe, ich unterschreibe. Ich weiß noch nicht, ob ich es wuppen werde, aber es ist die Gelegenheit, ich mache es jetzt. Denn morgen sind 10 andere Bewerber da und ich habe unterschrieben beim Makler. Und es war ein Geschenk dieses Hauses. Seit Jahrzehnten kann ich darin wohnen und bin glücklich. Es war eine Sternstunde, wo ich nicht aufgeschoben habe, sondern sie genutzt habe. Ach, wie viele Entscheidungssituationen, große und kleine, gibt's in unserem Leben. Und so eine ist jetzt hier auch beschrieben. Deswegen habe ich den langen Hinweg gemacht, damit es uns bewusst wird, worum es in diesem Text geht. Es geht um dein und mein Leben heute, nicht um alte Kamellen. Jesus sah einen Mann am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Jesus sah, ein großes Wort, Jesus sah. Damit beginnt die Berufung des Jüngers Matthäus. Und hier in diesen zwei Worten, Jesus sah, haben wir eine grundsätzliche, gleichsam typische Beschreibung dessen, was bis heute geschieht, wenn Menschen Christen werden, wenn Menschen ihr Leben in die Hände Jesu geben. Es heißt hier, Jesus sah. Und er sagt, dann springt der Text in die Gegenwart, ins Präsens. Und Jesus sagt zu Matthäus. Und damit will uns die Bibel deutlich machen, indem hier plötzlich die Gegenwart steht. Jesus sah und dann heißt es, Jesus sagt. Vom Imperfekt ins Präsens. Von der Vergangenheit in die Gegenwart. Damit will uns die Bibel deutlich machen, Hier in dieser Erzählung haben wir eben nicht eine Geschichte von Anno dazumal, sondern hier ist eine Begebenheit, die sich immer wiederholt, die immer wieder Gegenwart wird. Nicht nur einmal damals vor zwei Jahrtausenden, sondern bis 2023 in Langenhagen. Es beginnt, Jesus sieht Menschen. Jesus sah einen Menschen am Zoll sitzen. Das heißt, Jesus sieht dich, wenn du deine Rente abholst von der Bank. Jesus sieht dich, wenn du zur Schule fährst. Jesus sieht dich, wenn du heute Nachmittag Kaffeeklatsch hast. Jesus sieht deinen Alltag. Jesus sieht dich, wenn du voller Angst im Wartezimmer des Arztes sitzt. Und Jesus sieht dich, wenn du im Fitnessstudio trainierst. Jesus sieht dich, er ist bei dir. Ob dir das bewusst ist oder nicht. Er kommt mitten in den Alltag hinein. Bei Matthäus, der ist bei seiner Arbeit, der ist Zollpächter und waltet dort seines Amtes. Und mitten in den grauen Alltag hinein sieht Jesus ihn und nun das Zweite, er durchschaut ihn auch. Hier steht das Wort Diagnoskin, ich habe das neulich mal gesagt, das Diagnose heißt ja hindurchschauen. Der Arzt bleibt nicht an der Oberfläche stehen, an den Wehwehchen, sondern er schaut, woher kommt es. Er schaut hindurch, er muss die Ursache erkennen. Und von Jesus wird es auch so beschrieben. Johannes 2, Vers 25 heißt es, Jesus wusste, was im Menschen war. Wir sind immer so drauf bedacht, was sagen die Leute? Wie sehen die mich? Was halten die von mir? Mehr oder weniger ist das bei jedem ja der Fall. Ich war ja lange Jahrzehnte Pastor auf dem Dorf. Da habe ich immer wieder erlebt, in goldenen Buchstaben stand über jedem Dörfler dieses Wort. Was sagen die Leute? Was sech die Lühe? Was sech die Lühe? Ich habe manchmal gedacht, es wäre doch wohl viel, viel wichtiger, wenn Menschen mal fragen würden, was sagt denn Gott? Was sagt denn Gott? Das ist doch wichtiger als was sich die Lühe. Es ist nicht zuerst entscheidend, wie wir Menschen uns selbst sehen. Du, wie du dich selbst siehst. Manchmal sieht man sich ja auch mieser, als man ist. Nicht? Es gibt ja nicht nur, dass man sich selbst überschätzt, sondern es gibt auch das Gegenteil, dass man unberechtigterweise Minderwertigkeitskomplexe hat. Ihr Lieben, letztlich ist es nicht zuerst entscheidend, wie ich mich selbst beurteile. Im Letzten entscheidend ist, dass Jesus mich sieht und dass er dich sieht und wie er uns beurteilt, nicht die Menschen. Was sich der Lühe? Das ist nicht das letztlich Entscheidende. Entscheidend ist die Diagnose Gottes. Zweitens, also erstens hörten wir, Jesus sieht Menschen. Und nun zweitens, und das ist der Knaller, das ist ja diese Sternstunde, das ist dieser Augenblick, so wie bei Napoleon. Es kommt jetzt drauf an, jetzt ist die Stunde. Jesus ruft Menschen. Also nach der Diagnose kommt jetzt die Therapie. Jesus sah einen Mann am Zoll sitzen, der hieß Matthäus, und er sagt zu ihm, folge mir, folge mir. Merken Sie, kein Aktionsprogramm. Also Zachäus, nun reiß dich zusammen, dein Leben muss anders werden, bemühe dich mal schön, gib dir einen Ruck, und jetzt leiste ein religiöses Programm ab in Zukunft. Nein, nichts davon. Jesus gibt ihm dem Matthäus auch keine Litanei an religiösen Lehren. Also du musst dich erstmal informieren. Hier sind die Grundtatsachen, die musst du erstmal dir einprägen. Du musst erstmal ein Basiswissen haben für die Nachfolge. Nichts. Keine religiöse Lehre, kein Aktionsprogramm und auch keine allgemein moralischen Wahrheiten. Also nun bemühe dich mal, ein anständiger Mensch zu werden und richte dich nach den Grundsätzen, die in unserer Gesellschaft gültig sind und die geachtet werden. Auch das nicht, sondern was kommt? Einfacher geht's nicht. Folge mir. Folge mir. Komm mit. Es ist der Ruf in die persönliche Lebensgemeinschaft mit Jesus. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Gott sei Dank. Glaube heißt, sich anvertrauen. Glaube kommt ja, ich habe das früher schon mal gesagt, ist im Althochdeutschen geloben, sich angeloben, sich anvertrauen. Glaube heißt im biblischen Sinne nicht wissen. Wenn einer sagt, ich glaube, dass es diesen Sommer noch mal eine heiße Phase gibt, dann heißt das so viel, ich nehme das an, ich hoffe das, ich weiß es nicht genau, aber ich nehme mal an, es wird noch ein paar heiße Tage geben. Das heißt landläufig glauben. Glauben heißt nicht wissen. Aber im biblischen Sinn ist es total anders. Da heißt Glauben, sich anvertrauen, sich angeloben, also in eine persönliche Ich-Du-Beziehung hineingehen. Wenn eine Frau sagt, ich glaube meinem Mann, ich glaube an meinen Mann, dann heißt das nicht, naja, vielleicht ist es gut, dass ich mit ihm zusammen bin und vielleicht ist er auch nächste Woche noch bei mir, sondern ich vertraue, mein Mann, wir sind eins, wir gehören zusammen, kann uns nichts trennen, das meint sie damit, ich glaube. Ich glaube an meinen Mann. Und das ist das biblische Glauben, sich anvertraut haben. Johannes 14 heißt es, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, das heißt zu Gott, außer durch mich. Und hier am Schluss sagt er das Gleiche, in anderen Worten, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Und wenn er hier von Krankheit spricht, dann ist nicht zuerst von Gelbsucht die Rede und nicht einmal von Krebs und nicht vom Herzinfarkt, sondern wenn Jesus hier sagt, dass die Kranken den Arzt brauchen, den Heiland, dann ist hier gemeint, liebe Gemeinde, ob es mir und uns das so bewusst ist oder nicht, darauf kommt es nicht an. Wir kranken im Tiefsinn, in den Augen Gottes, kranken wir an nichts so sehr wie daran, wenn wir nicht in Gemeinschaft mit Gott, unserem himmlischen Vati, leben. Das ist die Krankheit hinter allen Krankheiten. Die Sünde, die Trennung von Gott. Ich bin nicht mit meinem Vater im Himmel verbunden. Und wenn die Bibel von Sünde spricht, da meint sie ja nicht Äpfel klauen und Taschendiebstahl primär, sondern Sünde, da steht im griechischen Text das Wort Hamartia. Das heißt so viel wie Zielverfehlung. Auch als hochanständiger Mensch, dem keiner was Böses nachsagen könnte, lebt man in Sünde, in Zielverfehlung, solange mein Leben nicht mit meinem Schöpfer zusammengekommen ist. Das hat mit Moral oder Unmoral nichts zu tun. Wir werden, das gilt es zu bedenken, liebe Gemeinde, wir werden nicht zum Sünder oder zur Sünderin, weil wir sündigen. Nein. Es ist genau umgekehrt. Warum sündigen wir denn hier und da und dort? Weil wir Sünder sind. Deswegen nicht umgekehrt. Ach, nicht? Habe ich wieder gesündigt. Ne? Nein, wir werden nicht zum Sünder, weil wir sündigen, sondern wir sündigen, weil wir nicht auf Kurs mit Gott sind, weil wir von ihm getrennt sind. Schuld ist das, was ich Gott schuldig bleibe. Und ich bin Gott nicht so sehr schuldig wie mein Leben, das er mir doch gegeben hat. Und diese Rechnung stellen nicht wir selbst auf, sondern die Rechnung stellt nur einer auf, Gott. Und da möchte Jesus Matthäus jetzt diese Rechnung in Ordnung bringen, dass er nicht mehr in Schuld beim himmlischen Vater ist. Und deswegen sagt Jesus, ich bin gekommen, die Sünder zu rufen. Das heißt, wenn du noch nicht mit deinem himmlischen Vati, sage ich, Papa steht ja in der Bibel, Abba, wenn du noch nicht mit deinem himmlischen Vati verbunden bist, der so sehr auf dich wartet und dich so lieb hat, dann komm doch, ich rufe dich. Das ist der Ruf, die Einladung Jesu. Und davon ist das ganze Neue Testament voll. 1. Timotheus 1, Vers 15, das wird Weihnachten oft gelesen als Lesung, da heißt es, wahr ist das Wort und der Anerkennung aller wert, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, um die Sünder zu retten. Also auch die hochanständigen, hochmoralischen Sünder zu retten, nämlich die noch nicht mit ihrem Papa im Himmel zusammen sind. Hier oben dieses Kreuz steht für Jesus am Kreuz. Und das ist die Rückrufaktion Gottes. Die Rückrufaktion, wie die Autoindustrie Autos, die nicht mehr sicher sind, zurückruft in die Werkstätten, damit repariert wird. Das ist die Rückrufaktion Gottes. Deine und meine Rettung und Heilung. Ganz heil zu werden. Und so sagt Jesus zu Matthäus, folge mir. Ich sage nochmal, der Matthäus, der hatte doch gar keine Voraussetzungen. Im Gegenteil, der war eher auf der miesen Seite. Kein religiöser Mensch, keiner, der nach den Geboten des alten Bundes lebte. Aber er wird eingeladen. Und Jesus, der nach dem Hebräerbrief derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit, der sagt auch, heute zu uns, im Grunde nichts anderes. Folge mir, komm, ich warte auf dich. Und wir kommen zum Schluss. Erst war die Diagnose, Jesus sieht Menschen. Zweitens die Therapie, Jesus ruft Menschen. Damit beginnt der Heilungsprozess, die Einladung. Und sie wird vollendet mit der Heilung. Jesus rettet Menschen. Da sagte Jesus zu Matthäus, folge mir. Und jetzt kommt das Entscheidende. Da stand Matthäus auf und folgte ihm, als wenn es das selbstverständlich ist. Denken Sie nochmal an Napoleon. Das war jetzt so eine Sternstunde. Der Matthäus hat nicht gedacht, naja, muss ich mal erstmal meine Familie fragen und was die Nachbarn wohl sagen und ich muss da erst und kündigen und so weiter und so weiter. Und naja, im halben Jahr hätte ich vielleicht eine Gelegenheit. Nein, jetzt war die Gelegenheit, jetzt war die Wende, jetzt war die Entscheidungssituation. Folgen, was heißt denn hier folgen? Ja, folgen ist folgen. Folgen heißt sich anschließen an Jesus. Und Jesus reißt nun Matthäus los von allen möglichen Bindungen. Wahrscheinlich war es bei ihm die Geldgier. Was ist es bei dir? Was ist es bei mir? Auf jeden Fall entscheidend ist der Ruf und dass ich die Gunst der Stunde nutze, diese Sternstunde, die so nicht wiederkommt. Der Ruf und ohne langes Besinnen und ohne langes Zögern. Klaus Harms, der Erweckungsprediger aus Schleswig-Holstein, nicht zu verwechseln mit dem berühmten Louis Harms von der Hermannsburger Mission. Klaus Harms, der hat einmal den tollen Satz gesagt, alle Bekehrung ist eine schnelle, ist eine Umwandlung auf dem Absatz. Liebe Gemeinde, das ist es, das ist im letzten Mal. Natürlich gibt es oft einen langen Hinweg in den Glauben. Damit ist ja nicht gesagt, dass vorher nichts war. Wollen dankbar sein, wenn wir vielleicht von Kindesbeinen schon auf dem Weg des Glaubens so irgendwie hingeführt wurden. Aber irgendwann ist es so, wie Klaus Harms es ja sagt, alle Bekehrung ist eine schnelle, ist eine Umwandlung auf dem Absatz. Die Schwester des Generalfeldmarschalls von Hindenburg war eine fromme Frau. Und die hat mal an einem Buß- und Bettag eine Ansprache vor Soldaten gehalten. Ihr Bruder war, wie gesagt, Generalfeldmarschall. Und der hatte sie eingeladen, nun halt mal hier eine Ansprache für meine Truppe. Du bist doch gläubig, das können die gebrauchen, so nach dem Motto. Und dann hat diese von Hindenburg in militärischer Sprache den Soldaten deutlich gemacht, was Bekehrung ist, Buße. Sie hat ihnen gesagt, so dass sie das verstehen konnte. Bekehrung oder Entscheidung für Jesus oder Buße, gibt viele Worte, ist folgendermaßen. Erstens, halt Stopp. So nicht weiter. Halt Stopp. Zweitens, kehr um. Und drittens, Vorwärtsmarsch. Ja, besser kann man es doch nicht sagen. Kann einer sagen, es ist doch primitiv. Ich sage lieber primitiv und klar, als irgendwie hochgeistig und keiner versteht's. Halt, stopp, so will ich nicht weiterleben. Ich kehre um, ja wohin? Zu Gott. Und dann Vorwärtsmarsch, dann weiter. Liebe Gemeinde, wer es anspruchsvoller haben will, der kriegt es auch noch von Bonhoeffer. In seinem Buch Nachfolge. Es muss, Bonhoeffer sagt, also gegen Hindenburg und gegen Hoppe können sie allerhand sagen. Aber Bonhoeffer, das ist schon ein anderes Kaliber. Ne? Also Bonhoeffer schreibt in seinem Buch Nachfolge, es muss ein erster Schritt des Gehorsams gegangen werden, damit Glauben nicht frommer Selbstbetrug werde. Es liegt an dem ersten Schritt. Bam, Bonhoeffer. Es liegt am ersten Schritt. Das ist das hier, dieser Schritt. Und er folgte Jesus. Ja, und dann gibt es ein Happy End. Als Jesus im Hause zu Tisch saß, da kamen viele Zöllner und Sünder und setzten sich mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch. Ach, wie schön, da ist Tischgemeinschaft, hier werden Leib und Seele froh. Wer kommt zu Jesus und damit zu Gott, dem Herrn ihres Lebens? Es sind Menschen immer gewesen, die sich von ihm haben rufen und ziehen lassen. Menschen, die sich an der Vergebung und der Liebe Gottes erfreuen. Da kamen viele Sünder. So ist es durch alle Jahrhunderte gegangen bis zum 30. Juli 2023. Menschen wie du und ich machen die größte Erfahrung ihres Erdenlebens. Erstens, Jesus sieht mich. Zweitens, Jesus ruft mich. Und Jesus drittens, Jesus rettet mich. Eine Geschichte als Abschluss, die ich glaube ich, ach, die habe ich bestimmt schon mal erwähnt. Bekehrung von Spurgeon. Viele kennen ihn. Spurgeon, er wurde ja genannt der Fürst unter den Predigern. Für ihn wurde um 1900 extra ein Gebäude in London gebaut. 7000 Menschen passten da rein. Jedes Wochenende war der Schuppen voll. Ein Sonntagsschulraum für 1000 Kinder. 36 Jahre hat Spurgeon dort gepredigt. Oft mussten Tausende wegen Überfüllung abgewiesen werden. Und dann hat Spurgeon in Abständen Predigten gehalten, an denen die Gemeindeglieder nicht kommen durften, damit genug Plätze war für Außenstehende, die ihn auch hören wollten. Also, Spurgeon, dieser berühmte Engländer, Erweckungsprediger, wie es wohl in England keinen zweiten gegeben hat. Wie hat der denn zu Jesus gefunden? In einer Sternstunde. Ganz klitzeklein fing's an. Und einen besseren Abschluss gibt's für mich eigentlich nicht, als das hier nochmal so zu erzählen oder zu lesen, wie er es beschrieben hat. Ich glaube, ich würde noch heute in Finsternis und Verzweiflung sitzen, wenn nicht Gottes Barmherzigkeit eines Sonntagsmorgens in Colchester, als ich auf dem Weg zur Kirche war, einen fürchterlichen Schneesturm geschickt hätte. Ich war unfähig, weiter dagegen anzukämpfen. So bog ich in eine ziemlich abgelegene Straße, ging durch einen Hof und stand vor einer kleinen Kapelle. Ich wollte hier irgendwo hin, um zum Gottesdienst zu gehen. Aber diese Kapelle war mir bis dahin unbekannt geblieben. Sie gehörte den Methodisten. Ich hatte schon viel von diesen Leuten gehört, unter anderem, dass sie so laut singen würden, dass man Kopfschmerzen davon bekäme. Aber das hielt mich nicht davon ab. Ich wollte ja gern wissen, wie ich gerettet werden könne. Ich ging also hinein und setzte mich. Es waren nur 12 bis 15 Leute anwesend. Also keine erweckte Gemeinde. 12 bis 15, das wäre weit drüber heute, ne? Weit. Der Gottesdienst begann, aber kein Prediger ließ sich blicken. Bis endlich ein sehr hagerer Mann auf die Kanzel kam, ein armer, unstudierter Mann aus dem Volk, der nicht mal richtig sprach. Er schlug die Bibel auf und las die Worte. Gott spricht, blickt auf mich, so werdet ihr gerettet. Der Prediger behandelte die Worte etwa folgendermaßen. Liebe Gemeinde, dieses Wort ist sehr einfach. Der Herr sagt, blickt auf Gott. Das ist doch keine große Anstrengung. Ihr braucht auch keine Universität besucht zu haben. Ihr braucht nur auf Gott zu blicken. Und nachdem er noch einiges gesagt hatte, richtete der Mann seine Augen gerade auf mich und sagte, als ob er mein ganzes Herz durchschaut hätte, er sagte, junger Mann da hinten, du siehst sehr elend aus und elend wirst du bleiben im Leben und im Sterben, wenn du nicht dem Wort Gottes gehorchst. Und dann erhob er seine Stimme, dass sie dröhnte, und er rief, blicke auf Jesus und tu es jetzt. Ich fuhr auf meinem Platz zusammen, zugleich aber schenkte ich Jesus mein Vertrauen, und ich war gerettet. Es war das Werk eines Augenblicks. Die finstere Wolke, die mich jahrelang umschattet hatte, war verschwunden. Ich sah die Sonne. Ein Augenblick. Aber er wurde genutzt. Und was ist daraus entstanden? Amen.